Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Er sagte nun die Juden zu den Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh hin umher. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir sagt, nimm dein Bett auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste es nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Der Mensch ging hin und verkündete den jungen Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hat. Die Geschichte, wir kennen sie, vom Kindergottesdienst und aus vielen Predigen. Einer der vielen Wundergeschichten Jesu. Doch lassen wir uns doch einmal auf diese Wundergeschichte ein. Der Ort des Geschehens, Bethesda. Ausgrabungen vorhanden. Bethesda, Haus der Barmherzigkeit. Dabei handelt es sich um eine Anlage für kultische Reinigungsbäder, die sich nördlich des Tempelbezirks in Jerusalem fand. Sie bestand aus zwei Becken, die durch eine 6,5 Meter hohe Mauer getrennt und durch Kanälen verbunden war. 5 Säulengänge standen an den 4 äußeren Seiten der Becken sowie auf der Mauer zwischen den Becken. Entlang der Trennmauer führten Treppen mit breiten Absätzen in das Becken. Die Legende von jenem Deich Bethesda erzählt uns von einem Engel, der das Wasser in Bewegung setzt. Für den ersten Kranken, der danach als erstes in den Teich steigt, bedeutet dies die Heilung. Eine andere Variante der Bethesda-Erzählung berichtet vom badenden Engel. Dadurch bekommt das Wasser des Deiches für kurze Zeit heilende Wirkung. Eile ist also angebracht, denn es reicht immer nur für einen Kranken. Und damit kommen wir zur Hauptperson unserer Geschichte, den Gelähmten. Seit 38 Jahren liegt er in den Säulenhallen auf einer Unterlage fest. Das heißt aber nicht unbedingt, dass er diese ganzen 38 Jahre dort verbracht hat, dort in den Hallen am Teich. Man muss sich das ja auch mal so vorstellen, dass er essenstechnisch versorgt werden musste und verdauungstechnisch wäre es auch etwas schwierig. Also aus mancherlei Gründen nicht vorstellbar. Letztendlich geht es nicht um die Dauer des Aufenthalts in Bethesda, sondern um die Dauer seiner Krankheit. Das war Johannes wichtig. Was ihn zu dieser Misere geführt hat, wird nicht erwähnt. Es war vielleicht ein erfolgreicher junger Mann, doch dann schlich sich nach und nach diese Krankheit ein. Wahrscheinlich würden wir heutzutage MS diagnostizieren, eine heimtückische Krankheit, die Stück für Stück den Körper lähmt, bis man nur noch auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Meine Schwägerin hatte diese Krankheit. Und das war auch sein Problem. Wie er an diesem Ort gelangt ist, können wir nur so erklären, dass er eben schon Leute hatte, die ihn dorthin brachten, aber niemand, der ihn an das Wasser trägt, wenn es soweit war. Dann war immer ein anderer schneller, 38 Jahre lang am selben Ort, 38 Jahre lang schlecht versorgt, denn eine geordnete Krankenpflege gab es nicht, die heute selbstverständlich ist. Ich denke, viel Hoffnung auf ein Wunder gab es bei diesem Gelähmten nicht mehr. Und nun betritt Jesus diesen Ort. Jesus war zu einem Fest nach Jerusalem gekommen. Und warum er gerade diese Stätte aufsuchte, lässt Johannes offen. Fakt ist, dass es in seinem ganzen Erdenleben so ist, dass Jesus und das Elend der Menschen sich gegenseitig mit einem geheimnisvollen Macht anziehen. Los geht's mit der Frage an unseren 38 Jahre lang gelähmten Kranken. Willst du gesund werden? Naja, die Antwort wird wohl nicht kaum gelautet haben, nee, lass mal gut sein, ich will auch noch weitere 38 Jahre hier liegen. Johannes braucht für diesen Fortgang der Geschichte deshalb auch keine Antwort des Kranken. Mit dieser ungehörigen Frage aus dem Mund Jesus ist ihm die Aufmerksamkeit seiner Leser und Hörer gewiss. Ich habe keinen Menschen, der mich an den Teich bringt, beschreibt der Kranke resigniert seinen Fall. Und wenn der Gottessohn vor ihm steht, braucht er ja diesen Menschen gar nicht. Kurz und knapp, fast im Befehlston, sagt Jesus zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Klar hätte Jesus auch sagen können, steh auf und geh nach Hause. In diesen Worten, nimm dein Bett, lag die Provokation. Das Tragen von Lasten am Sabbat war nach dem mosaischen Gesetz verboten. Die Aufgabe der Pharisäer ist es, für die Einhaltung des Gesetzes zu sorgen. Deshalb gibt es schon gleich einen Rüffel, als der ehemals Kranke mit seinem Bett gesichtet wurde. Jesus hatte zum ersten Mal in Jerusalem öffentlich gegen das Sabbatgesetz verstoßen. Dank ihrer Spitzfindigkeit sahen die jüdischen Kritiker es als Arbeit an, wenn jemand seine Schlafmatte trug. Laut Mischna durfte man ein Bett nur tragen, wenn jemand drauf lag. Warum provoziert Jesus? Er ist wieder das Hinweisschild, um auf die Auseinandersetzung hinzuweisen, gewissermaßen als Auftakt für die eigentliche Frage. Wer darf im Auftrag Gottes handeln? Sind es die Gesetzeshüter? Vom Evangelisten Johannes kommt ein ganz klares Nein. Die Gesetze kommen dort an ihre Grenzen, wo sie dem Leben entgegenstehen. Egal, ob es Tag ist oder Nacht, wenn ein Mensch von Christus wieder zurück ins Leben gerufen wird, ist die Frage doch völlig wurscht. Wo Gott Menschen wieder auf die Beine hilft, stellt sich die Frage nach dem Tag nicht. Die Freude über das wieder gelingendes Leben ist Ausdruck seiner frohen Botschaft. Damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Die Pointe fehlt noch. Jesus setzt in Bewegung. Das gilt für den Gelähmten aus unserem heutigen Evangelium, als auch für die ihn Kritisierenden. Dass der Gelähmte 38 Jahre krank war, war scheinbar allgemein bekannt. Man vermutet, dass er viel darüber gesprochen hat, um Mitleid zu erregen. Jesus' Frage, willst du gesund werden, lässt darauf schließen, dass er ganz bewusst angesprochen werden musste, um aus seiner Apathie herausgeholt zu werden. Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Die Quintessenz unseres Predigtextes ist nicht der Bruch des Sabbatgebotes, sondern es ist die hervorgehobene Einheit zwischen Gott Vater und Sohn Jesus Christus. Dadurch werden auch wir bewegt zu glauben an dem im Alltag schöpferischen Gott. Der Evangelist möchte uns verdeutlichen, Schöpfung ist kein abgeschlossener Akt am Anfang der Zeiten, sondern geschieht im Alltag. Gottes Wirken ist nicht in menschlichen Zeitmaßstäben um Gesetze gebunden und Gesetze gebunden, schon gar nicht sein heilendes Wirken. Dass sich Gott Vater und Jesus Christus als Einheit verstehen, kann Jesus Christus gar nicht anders als in der Einheit mit dem Vater im Himmel zu wirken. Die Christologie des Johannes setzt hier den Schwerpunkt. Ich und der Vater sind eins. Diese Aussage taucht mehrfach im Johannesevangelium auf. Gott will das Leben, Dies erzählt uns die Schöpfungsgeschichte aus der Genesis. Sein Sohn setzt mit seinem Tun im Einklang mit Gott Lebenszeichen. Er setzt Lebenszeichen dort, wo alles erstarrt zu scheinen schien. Er vermag es, Menschen zu bewegen, lähmende Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Er richtet auf und ermöglicht eine neue, viel weitere Perspektive, als es sich jemals der am Boden lag überhaupt vorstellen kann. Was kann wie ein Wunder aussehen und Menschen erfahren in ihren eigenen Lebensgeschichte solche Bewegungen als bis dato unvorstellbar? Unfolgedessen wird dann gerne von Wunder gesprochen. Dr. Faustus sinniert im Schwanken zwischen Leben wollen und Todessehnsucht über das wundervolle Geschehen des Ostermorgens. Die Botschaft hört ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist der Glaube, liebstes Kind. Zwischen Wunder und Glaube gab es damals wohl eine sehr enge Verbindung. Wenn man sich katholische Lesart selig und heilig, wenn man nach katholischer Lesart selig und heilig gesprochen werden möchte, sind zu Lebzeiten vollzogene Wunder unerlässlich. Nur wird eine Heiligsprechung kaum jemand von sich aus anstreben. Vielmehr werden besondere Menschen nach ihrem Tod zu Heiligen gemacht, um ihre Besonderheit zu unterstreichen. Dazu gehört dann auch das meist unerklärliche Ergebnis eines besonderen Handlung mit dem Wunderwirken unterstreicht der Wundertäter sein von göttlicher Kraft bestimmtes Tun. Wer bestimmt aber, was ein Wunder ist? Menschen oder Gott selbst? Hier verschwimmt dann doch sehr schnell Wunsch und Realität. Denn wo ein Wille zur Heiligsprechung ist, lässt sich in der Regel auch ein Wunder finden. Frage, braucht der Glaube Wunder? Nein, natürlich nicht. Die Folge von Wunder ist nicht zwangsläufig mehr Glaube bzw. mehr Gläubige. Das Wunder der Wiedervereinigung Deutschlands hat nicht mehr Gläubige hervorgebracht. Das, was wir Menschen gerne als wundersam oder Wunder bezeichnen, steht für etwas, was sich rational erschließbaren Zusammenhängen entzieht. Bis wir allerdings in einer aufgeklärten und wissenschaftlich basierten Gesellschaft an solch eine Grenze kommen, dauert lange, sehr lange. Die Parameter haben sich seit Goethes Faust diesbezüglich doch sehr weit verschoben. Die Beurteilung dessen, was ein Wunder ist und was nicht, ist oft doch sehr vom Auge des Betrachters bestimmt. Wunsch und Wunder liegen nicht nur sprachhistorisch dicht beieinander. Wer möchte diesen Glaubenserfahrungen anderen absprechen? Wir sollten uns hüten, da, was wir selber nicht verstehen oder erleben können, nur rational einordnen zu wollen. Wunder geschehen immer wieder. Jede Geburt ist Ausdruck der wunderbaren, schöpferischen Kraft Gottes. Der bewusste Blick in seine Schöpfung lässt uns häufig staunen über das Kleine und Schöne. Gleichermaßen sollten wir uns aber auch davor hüten, Maßstäbe für Wunder zu entwickeln. Was als Wunder empfunden wird bzw. erfahren wird, ist sehr von der jeweiligen Situation abhängig. Im Zusammenhang mit Jesus tauchen bei dem Evangelisten zahlreiche Wunder auf. Naturwunder, Heilungswunder, Austreibung böser Geister. Dabei können jene Autoren an die Erfahrungen der Menschen anknüpfen. Schon die alttestamentlichen Schriften erzählen von Wunder als Ausdruck göttlichen Handelns. Alles, was wir heute biblisch, theologisch in die Kategorie Wunder einsortieren, liegt aber unterhalb einer bestimmten Ebene. Denn das nach evangelischem Verständnis eigentliche Wunder der Bibel ist das durch Kreuz und Auferstehung Jesu Christi besiegelte Erlösungsgeschehen. Durch sein Kreuz hat er uns herausgelöst aus allen Stricken und Bindungen, die Todesmächte knüpfen und festmachen wollen. Durch seine Auferstehung hat er uns befreit von der letztgültigen Macht des Todes. Jesus setzt in Bewegung. Darauf dürfen wir vertrauen. Wir sollten nicht in unseren Traditionen erstarren. Sonst gibt es keine lebendige Kirche mehr, sondern nur noch ein Museum. Wir brauchen die heilsame Bewegung durch Gottes schöpferische Kraft. Sie vermag es, dass wir auferstehen von unseren bequemen Matten und Krankenbetten, die nur noch zementieren, was eigentlich geändert werden musste. Jesus macht am Sabbat den Kranken zum wahren Sonntagskind, weil an ihm das Wunder der Auferstehung Alltagsrelevanz bekommt. Jesus setzt in Bewegung. Nehmen wir doch unser Bett der Bequemlichkeit und Jammerei unter die Arme und tragen es fröhlich herum und damit zum Ausdruck zu bringen, seht her, ich bin zurück im Leben. Darum freue ich mich und teile diese Freude mit euch. Amen. Ich möchte noch beten.